Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Peter hat es angesprochen, der Janis Zentler kann nicht, der ist leider krank. Insofern erstmal gute Besserung, das ist sehr schade. Der Andreas Dilger kommt noch, der wird aus, kommt gerade, perfekt, hervorragend, kommt nach vorne. Und wird quasi die Perspektive übernehmen und auch noch was sagen, wirklich aus seiner praktischen Erfahrung im Betrieb, im Winzerbetrieb. Ich darf dann kurz noch vorstellen, beziehungsweise erstmal mich vorstellen. Mein Name ist Kilian Topp. Ich arbeite beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Warum bin ich dann hier, wenn es eigentlich Wuppertal ist? Zum einen wohne ich seit einem halben Jahr in dieser wunderschönen Region und eigentlich beschäftige ich mich zwar mit Energie, aber neuerdings auch mit Regionalwirtschaft, mit gemeinwohlorientierten Wirtschaften und damit auch mit Landwirtschaft. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussion heute mit den drei Diskutanten hier vorne. Ich fange mal an, erstmal in der Reihenfolge, wie ich mir vorgestellt habe, dass wir auch erstmal sprechen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Und zwar zu meiner Linken mit Christian Hiss. Ich meine, die Leute, die hier sind, denen muss man eigentlich die Namen nicht vorstellen. Aber wenn man sich mit Landwirtschaft und auch mit Politik hier in der Region beschäftigt und mit ökologisch-sozialer Landwirtschaft, dann sind die Namen eigentlich, kommt man sofort da drauf. Und so ist mir das auch widerfahren. Christian Hiss ist geschäftsführender Vorstand der Regionalwert AG, unter anderem Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2009 und auch Autor dieses Buchs, das den Titel für diese Veranstaltung gegeben hat, Richtig rechnen, durch die Reform der Finanzbuchhaltung zur ökologisch-ökonomischen Wende. Und hat natürlich auch 25 Jahre praktische Erfahrung als biologisch-dynamisch arbeitender Gemüsegärtner mit einem eigenen Betrieb. Und ich freue mich, dass er erstmal konzeptionell zu diesem Thema was sagen wird, richtig rechnen. Und wir dann zur Umsetzung in einem Projekt kommen, wo er auch noch was zu sagen kann und auch Andreas Dilger. Und dann ist natürlich die Frage, das Arbeiten vor Ort, aber wie kommt das in den größeren Rahmen? Wie kann man die großen Rahmenbedingungen ändern und wie muss das eigentlich auch einfließen in eine Politik, die eine, ich sag mal, Agrarwende auch ermöglicht? Und deswegen sitzt zu meiner Rechten Kerstin André, seit 2002 im Bundestag, mittlerweile stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und politische Koordinatorin des Arbeitskreises 1. Dann habe ich rausgefunden, wofür der alles steht. Unter anderem auch für Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Insofern sehr richtig hier vertreten, um zu sagen, wie kann man eigentlich die Rahmenbedingungen ändern? Was ist der Auftrag an die Politik? Bevor wir dazu aber kommen, würde ich jetzt dann erstmal Christian Hiss das Wort erteilen und bitten vorzustellen, erstmal die Idee richtig rechnen, wie geht richtig rechnen, beziehungsweise was wird falsch gerechnet und wie kann man das ändern?
Ja, jetzt fehlt Andreas Dilger noch als in der Vorstellung. Das hat sie jetzt ein bisschen ausgehebelt, weil der Janis nicht kam. Sie haben sich auf Janis Zentler vorbereitet und jetzt sitzt der Andreas Dilger da.
Ich kann mich nachher vorstellen. Oder jetzt hier. Ich kann es auch jetzt gleich machen, ja. Ja, ich bin kurz eingesprungen. Ich habe gehört, der Janis ist wohl krank. Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät bin. Ich mache ökologischen Weinbau hier in Freiburg. Am Schönberg sind Reben- und Streuobstwiesen. Bewirtschafte ich seit gut 20 Jahren. Und das Weingut ist hier in Freiburg in der Viere, also im Stadtgebiet. Bin seit 6 Jahren bei der Regionalwert im Netzwerk und seit 4 Jahren im Aufsichtsrat und organisiere das Agrikulturfestival, habe ich vor 5 Jahren gegründet und wir freuen uns, dass wir das jetzt wieder im Eschholzpark dieses Jahr machen können und haben seit 2 Jahren eben auch eine Woche beziehungsweise Wochen vor das Festival davor gesetzt, die sich mit den Themen Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft und Ernährung beschäftigen. und freue mich, dass wir hier diese Veranstaltung haben und zu dem zentralen Thema richtig rechnen. Bin gespannt, was wir hier zusammen uns ausdenken.
Gut. Ja, vielen Dank für die Organisation, Peter und Andreas und dir, und dass es zustande gekommen ist, die Veranstaltung. Und danke auch, Kerstin, dass du dazukommst. Das ist nicht unsere erste Diskussion zu dem Thema. Lohnt sich auch, immer weiter zu diskutieren und einzufordern. Ja, die Forderung richtig rechnen in der Land- und der Ernährungswirtschaft ist, was mich angeht, ungefähr 15 Jahre alt schon. Ich war, wie Sie gesagt haben, über 25 Jahre selbstständiger Gärtner, Gemüsegärtner am Kaiserstuhl. Bin auf einem der ersten Biohöfe Deutschlands aufgewachsen, auch in Eichstätten am Kaiserstuhl. Und als Unternehmer im Gemüsebau hatte ich immer den Eindruck, dass die betriebswirtschaftliche Rechnung, die wir machen müssen sozusagen, also Finanzbuchhaltung, Auswertung und Bilanzierung, dass die im Grunde falsch rechnet, nicht stimmt und permanent gegen mein Bestreben, sozial und ökologisch arbeiten zu wollen, entgegenrechnet. Also es hatte immer so den Anschein, ich würde ineffektiv arbeiten. Andere Kollegen, die arbeiten viel effizienter, die können günstiger, billiger produzieren. Und da habe ich mich sozusagen so vor 15 Jahren ungefähr auf die Spur gemacht, auf den Weg gemacht, die Rechnungsmethode genauer zu untersuchen. Ich muss gestehen, dass mir vorher Betriebswirtschaft in dem Sinne, im klassischen Sinne, im konventionellen Sinne überhaupt nichts gesagt hat. Ich habe es eher abgelehnt. Finanzbuchhaltung ist sowieso ein lästiges Thema, bis ich eben gemerkt habe, dass da eine Kraft wirksam ist in dieser Rechnung, in dieser betriebswirtschaftlichen Rechnung, die permanent versucht, meinen Betrieb zu verändern. Denn wenn man, ich sage es mal, teuer, aufwendig produziert, dann muss man entweder die Kosten selbst tragen oder man muss sie weitergeben an den Markt, und dann hat man relativ hohe Preise, und dann ist man darauf angewiesen, dass man Konsumentinnen findet, die diese höheren Preise bezahlt, und so hat sozusagen eine Konsequenz, diese Rechnung. Und nach einigen Jahren ist mir dann aufgefallen oder ist mir klar geworden, dass Kollegen, die weniger sozial und ökologisch arbeiten, also effektiver sozusagen, dass die aber Schäden hervorbringen, für die sie keine Haftung übernehmen müssen und die Kosten auf die Allgemeinheit übertragen. Und nach weiteren einigen Jahren ist dann klar geworden, dass die Wurzel der Veränderung sozusagen in der Finanzbuchhaltung schon liegen muss. In der Finanzbuchhaltung, die nach meiner Überzeugung in der Landwirtschaft angewendet wird, aber überhaupt nicht zur Landwirtschaft passt, weil wesentliche Faktoren wie Bodenfruchtbarkeit, Zugang zu genetischen Ressourcen, also Sorten, zentrale Vermögenswerte der Land- und Ernährungswirtschaft in der Bilanz überhaupt nicht berücksichtigt werden, beziehungsweise wenn man sich dafür einsetzt, wie zum Beispiel Sortenerhalt oder Saatgut selbst produziert im Betrieb, wie ich es immer gemacht habe, dass es dann nur wie sozusagen auf der Kostenseite auftaucht, aber nicht auf der Ertragsseite. Oder man braucht eben Konsumentinnen und Konsumenten, die da mehr bezahlen, viel mehr bezahlen. Und letztendlich, und das sollte der Schluss sein, sozusagen meine Einführung, letztendlich doppelt bezahlen. Also erstens über Steuern und über Wasserkosten zum Beispiel, wie man neulich gehört hat, erhöhte Wasserkosten aufgrund der Kontamination mit Schadstoffen aus der Landwirtschaft, entweder über einen erhöhten Wasserpreis oder über Steuern. Und sie haben vorher schon auch Produkte gekauft, die teurer waren, weil sie mit weniger Schäden und Verlusten produziert wurden, also teurer produziert wurden. Und dieses Missverhältnis, da gilt es jetzt dran zu gehen. Ich sehe eine gewisse Chance im Moment, wieder mehr wie vor 10 und vor 20 Jahren. Das Thema ist, sagen wir, ein gesellschaftliches Thema. Ich weiß nicht, ob schon ein politisches Thema ist, da wirst du gleich was sagen dazu. Aber ein gesellschaftliches Thema ist das schon. Wahre Kosten, wahre Preise, Internalisierung in die Betriebswirtschaft. Und ja, da arbeite ich dran, auch politisch und auf anderer Ebene mit Forschungsinstituten zusammen. Und vielleicht ganz zum Schluss, es gibt ein kleines Forschungsprojekt bei uns, bei der Regionalwert AG, wo wir versuchen, zum Beispiel im Betrieb von Janis Zehndler, die Finanzbuchhaltung so zu verändern, dass zentrale Vermögenswerte wie zum Beispiel Erhalt alter Sorten oder Zugang zu genetischen Ressourcen, Aufwand für Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit, dass das auch in der Finanzbuchhaltung veranlagt wird und letztendlich in der Bilanz. Das war jetzt eine kurze Einführung und ich hoffe, dass wir in der Diskussion Punkte vertiefen können.
Ja, vielen Dank. Ich greife mal den Ball auf, weil der geht eigentlich in Richtung auch Politik schon. Wenn man das jetzt im einzelnen Betrieb abbildet, wie kommt man dahin, dass einem das nicht zum Nachteil gereicht, beziehungsweise dass man natürlich durch die höheren Kosten, hohe Preise dann unter Umständen da benachteiligt ist, sondern wie kann man das System eigentlich umkehren? Und ich habe mal geguckt, bei den 24 Zielen aus dem Wahlprogramm der Grünen, was kürzlich verabschiedet worden ist, steht an Nummer 1, wir erhalten unsere Natur, an Nummer 2, wir sorgen für gesunde Lebensmittel und beenden Tierleid. Und Christian Hiss hat geschrieben, was er quasi auch schon angedeutet hat, dass es noch keine gesetzlichen Regelungen zu ökologisch-sozialem Ausgleich gibt in der Landwirtschaft. Da können die Grünen ja eigentlich kreativ werden. Beziehungsweise würde ich gerne hören, wie, ja, was der Stand ist.
Also danke für die Einladung und tatsächlich haben wir mit diesem Thema eigentlich einen Link gefunden über eine betriebswirtschaftliche und eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Weil wir haben uns dem Thema so genähert, dass wir gesagt haben, wir wollen volkswirtschaftlich Indikatoren berücksichtigt haben, die soziale und ökologische Kriterien sind. Vielleicht, wenn ich ganz kurz ausholen darf, die kennen es, es gibt am Jahresbeginn immer den Wachstums-, den Jahreswirtschaftsbericht, so heißt das Ding, aus dem Wirtschaftsministerium, und der hat eine ganz lustige Episode, weil 3 Monate lang sich das Wirtschaftsministerium über eine Zahl streitet mit den anderen Ressorts, und das ist die Wachstumszahl. Haben wir jetzt 1,9 oder 1,8 oder 2,0? Und diese Orientierung aufs Bruttoinlandsprodukt, die ist eine, die haben wir immer kritisiert, weil wir gesagt haben, das Bruttoinlandsprodukt misst schon durchaus was. Aber es misst eben auch was nicht. Und wenn man sich Dinge betrachtet, ist es immer gut, sich auch das zu betrachten, was nicht berücksichtigt ist. Und dieser Grundgedanke, dass ich, wenn ich wirtschaftliche Entwicklung jetzt erstmal volkswirtschaftlich betrachtet berücksichtige, dann muss ich auch soziale und ökologische Folgekosten, aber auch soziale und ökologische Inputs betrachten. Weil ein Wachstum von 2%, was mit einem hohen ökologischen Preis hinterlegt ist, ist nicht das, was wir wollen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen was anderes. Wir machen keinen Jahreswirtschaftsbericht, sondern wir machen einen Jahreswohlstandsbericht. Den gibt es auch schon zum zweiten Mal. Das ist ein ganz, das ist so riesig, wenn Grüne arbeiten, kommt immer ganz viel Text bei raus. Ja, also irgendwie 100 Seiten lang. Aber dahinter steckt, dass wir 8 Indikatoren berücksichtigt haben, sozialer und ökologischer Natur, wo wir gesagt haben, das muss in die Messung von Wohlstand mit dazu, weil Wohlstand und Wachstum nicht unbedingt mehr identisch ist. Also es kann durchaus sein, dass eine Volkswirtschaft wächst, aber dass es tatsächlich Wohlstandsverluste gibt oder dieses Wachstum oder die Wohlstandsgewinne durchs Wachstum bei Leuten gar nicht ankommen. Und dann haben wir einen Prozess über 2 Jahre gemacht, dass wir mit Branchenvertretern, also nicht Verbänden, sondern dass wir aus den Branchen raus Leute eingeladen haben, die da schon innovativ unterwegs sind. Aus der Chemie und aus der Bauwirtschaft und unter anderem aus der Ernährungswirtschaft. Und dann kamen wir eigentlich zusammen, weil du mit diesem richtig Rechnen gesagt hast, volkswirtschaftlich ist das eine, aber das andere ist natürlich die Frage, was kann der einzelne Betrieb machen? Und dann hatten wir auch nochmal ein Gespräch in Berlin zu genau dieser Frage, was ist jetzt betriebswirtschaftlich notwendig? Weil wenn wir diese Ökologisierung der Wirtschaft ernst machen, müssen wir so viele Stellschrauben drehen und an so vielen Punkten ansetzen. Und eins davon ist tatsächlich die Frage der Bilanzierung im Unternehmen. Jetzt habe ich ja 2 Fälle. Ich habe ein prüfungspflichtiges Unternehmen. Da kann man, finde ich, relativ schnell als Politik auch mal sagen, was muss dargestellt werden oder nicht, zum Beispiel CO2-Emissionen. Ne? Wäre mal schön, wenn in so einem Prüfbericht eines Unternehmens, nicht nur im Nachhaltigkeitsbericht, sondern im Prüfbericht steht, so hoch sind meine CO2-Emissionen. Oder auch die Einhaltung von Arbeitsnormen. Also da kann man ja auch soziale Kriterien berücksichtigen. Und dann hast du aber die Unternehmen, die nicht in dieser großen Prüfpflicht drin sind. Und die aber aufgrund der Werthaltigkeit und der Inwertsetzung von ihrem von ihren Ressourcen eigentlich anders dastehen würden, als wie sie auf dem Papier dastehen. Wenn jetzt aber einer das so darstellt, kann es dir halt passieren, dass dir von staatlicher Seite, vom Finanzamt ähnlich gesagt wird, so geht's aber nicht, so haben wir nicht gewettet. Also muss ich die Regeln, was stelle ich dar in einer Bilanzierung, die muss ich weiterfassen. Und da muss eigentlich im 21. Jahrhundert und unter den Bedingungen, wie wir heute leben, müssen ökologische und soziale Kriterien mit dazu. Und zwar nicht so, dass du das Gefühl hast, du bist halb im Gefängnis oder du hast echt extrem falsch gemacht, weil wenn man gegenüber dem Finanzamt was falsch macht, das ist nicht ein Spaß, ja, das wird dann gleich ganz schwierig, sondern dass da eine Beweglichkeit reinkommt. Die Beweglichkeit gehört auch zur BaFin, weil die auch neu berücksichtigen ja schon Risiken, aber sie müssen eben auch Kalkulationen mit berücksichtigen. Also Hintergrund von allem ist, dass wenn wir unsere Wirtschaft messen, egal ob es betriebswirtschaftlich ist oder ob es volkswirtschaftlich ist, dass die Kriterien heute eigentlich ökologischer und sozialer Natur mit beinhalten müssen. Weil egal wie, wenn man sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft als Winzer, ja, weil man vielleicht Raubbau am Boden betreibt, ja, und dann in dem Moment aber sich diesen Wettbewerbsvorteil verschafft, jemand anderes aber nicht, weil er sagt, ich produziere ökologisch, dann muss ich eine Möglichkeit haben, das eben auch darzustellen, um diesen Wettbewerbsvorteil mir auch ein bisschen abzumildern. Und deswegen sind die Stellschrauben, da was zu machen, nicht arg groß. Das ist eher eine Haltung. Ich habe auch einen Eindruck, dass wir da ein bisschen offener gerade unterwegs sind in der Politik. Aber ob das jetzt, ob wir da tatsächlich dann dieses trotzdem dicke Brett gebohrt bekommen, das wird noch ein Weilchen dauern, schätze ich. Aber die Offenheit ist größer.
Okay, ich würde mich jetzt jucken zu sagen, okay, vielleicht sind die Stellschrauben doch groß, wenn man diejenigen, die das eben nicht tun, sozial-ökologisch wirtschaften, benachteiligt. Also das System umkehrt, aber das ist vielleicht ein längerer Weg.
Naja, die Internalisierung von externen Effekten, ja, also der klassische Begriff dazu, aber dass es eben das Umweltverbrauch kostet, ja, und dass Umweltzerstörung gleich mal mehr kostet. Das ist natürlich quasi die Grundvoraussetzung dafür, aber euer Ansatz ist ein anderer. Und das ist wichtig, ja, dass man diese Inwertsetzung darstellt. Und weil das finde ich mal spannend an diesem Ansatz, weil er nicht über die Frage der Zerstörung direkt geht oder des Raubbaus direkt geht, sondern er geht über die Frage, wie wertvoll ist die Ressource, mit der ich agiere. Und das ist ein spannender Ansatz.
Bevor wir die Diskussion gleich öffnen, also das Privileg des Moderators ist immer erstmal selber direkt Fragen zu stellen, würde ich das noch einmal tun wollen an Andreas Dilger. Erstmal sorry, dass die Einführung da etwas kürzer ausgefallen ist. In der Tat haben wir da kurzfristig umgeswitcht. Aber gerade diese Frage, was Kerstin gesagt hat, in Wertsetzung und das abzubilden in einem Betrieb, wie geht das? Mit welchem Problem ist das verbunden und auch mit welchem Mehraufwand? Weil ich mir denke, also man will erstmal was produzieren und on top kommt die ganze Bürokratie. Wie kann man das gestalten und wie geht man damit um?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wenn ich ökologisch und sozial arbeiten möchte, ein Berg an Aufgaben, an Schwierigkeiten, an Hürden vor mir habe und auf der finanziellen Seite bewege ich mich trotzdem auf dem Markt mit meinem Produkt, wie wenn zwei Produzierende das Gleiche tun würden, ganz vereinfacht gesagt. Also bei meinem Beispiel jetzt habe ich Möglichkeiten, individuell auf die Dinge, die ich mache, was Ökologie bedeutet, das heißt Biodiversität zu erhalten bzw. erstmal aufzubauen. Also in meinem Fall war es ja auch so, dass ich bisher konventionell bewirtschaftete Flächen übernommen habe, sprich mit einem Boden konfrontiert war, der tot war. Also das ist ja im Weinbau so, dass die Böden als
nur als Standort für Rebpflanzen gesehen werden, aber nicht als die Nahrung für die Reben, sondern die wird ja dann über Kunstdünger dazugegeben. Also die Böden müssen über viele Jahre erstmal aufgebaut werden mit Gründüngungseinsaaten, Biodiversität aufbauen und dann erhalten. Das sind Dinge, die kann ich und muss ich darstellen, um die Besonderheit von dem Betrieb aufzuzeigen. Und ich kann und muss sie für die Ökokontrolle dokumentieren, aber die verschafft mir keinen Vorteil, beziehungsweise das bildet sich nicht im Preis ab oder verschafft mir keinen Vorteil gegenüber konventionell Arbeitenden. Und so ist es in vielen Bereichen, geht es weiter. Also ich habe an der Situation Produzent, Konsument eine Situation. Ich biete ein Produkt an, das in der Herstellung und bei der Regionalwert haben wir einen sozial-ökologischen Bericht, der die ganzen Faktoren mit darstellt. Das ist für uns wichtig und wir dokumentieren das, wir erkennen das und möchten uns da auch immer weiterentwickeln. Aber wir haben natürlich jetzt nicht gleichzeitig die Situation, dass sich das auf dem Markt beziehungsweise gesellschaftlich, politisch oder eben von der Bilanz her widerspiegelt. Da gibt es noch was zu tun. Und ich glaube schon auch, dass es noch nicht so weit ist, so waren zumindest meine Erfahrungen in Gesprächen, dass es noch nicht so weit ist, dass es komplett verstanden beziehungsweise angekommen ist und so transparent ist, was nun wirklich diese Unterschiede macht und dass die Veränderung, die dann bedeuten würde, also aus meiner Sicht sind beide Möglichkeiten vorhanden und es müsste sich einfach herausstellen, wo die Stellschraube besser zu bewegen ist, auf der Seite des Positive im ökologisch-sozialen Bereich dem Aufmerksamkeit zu schenken und das zu berücksichtigen oder auf der anderen Seite die Schäden zu kalkulieren und entsprechend das mit einzurechnen. Also das, ich denke, das sind zwei Wege, beides ist möglich. Da sollte man einfach schauen, was sich am besten machen lässt. Das ist tatsächlich dann auch eine politische Frage.
Darf ich kurz an dem Beispiel, das Andreas Dilger es gerade gesagt hat, oder an der Unterscheidung, kommen wir vom Schaden her oder vom Aufwand, vom Gut machen, also Schadenvermeidung, hatte ich eine interessante Erfahrung vor circa 2 Jahren. Habe mal kalkuliert, was ich in der Gärtnerei früher eben, was ich aufgewendet habe an Sach- und Personalkosten zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit in meinem Betrieb. Und bin auf eine Größenordnung von ungefähr 200 bis 300 € gekommen pro Jahr, pro Hektar in meinem Betrieb für Aufbaumaßnahmen, Aufbau Bodenfruchtbarkeit. Und habe dann recherchiert, beziehungsweise habe erst diese Veröffentlichung der EU-Kommission für Umwelt entdeckt, die 2009 oder 2010 veröffentlicht hat, dass an Europas Ackerböden jedes Jahr Schäden in der Größenordnung von 39 Milliarden € entstehen durch falsche Bewirtschaftung, Degradation und so weiter. Habe dann eben kalkuliert, was hatte ich für einen Aufwand, Bodenfruchtbarkeit, Humuserhalt und Aufbau. Bin auf 200 bis 300 € gekommen, hat dann diese Zahl der Schadenskalkulation der EU-Kommission genommen, geteilt durch die Hektare an Europas, was Europa an Ackerböden hat und bin auch auf 200 bis 300 € gekommen. Und das hat sehr schön gezeigt, also du kommst quasi von der Schadenskalkulation auf denselben Preis wie der Aufwand für, also in der Betriebswirtschaft im Aufwand. Kommst du aus der Volkswirtschaft oder aus der Betriebswirtschaft, kommst du auf dieselbe Zahl. War ein schöner, wie soll ich sagen, Effekt, als ich das entdeckt habe, dass die Größenordnung dieselbe ist.
Ja, ich halte zwischendurch mal fest, sowohl als auch ist wahrscheinlich der Zugang oder sind mögliche Zugänge, die positive Inwertsetzung als auch die, ich sag mal, die Bestrafung von Schäden. Wir wollen aber sowohl, haben wir hier diskutiert, wollen das aber natürlich auch öffnen. Deswegen wäre jetzt die Frage, Fragen von euch. Wer? Bitte? Oder Anmerkungen? Gerne.
Ja, mich würde interessieren, ihr habt ja schon erwähnt, ihr macht es bei der Regionalwelt AG schon, so einen sozial-ökologischen Bericht. Inwiefern sind die Methoden, die ihr da anwendet, also wären die jetzt auch schon irgendwie übertragbar auf Betriebe, die jetzt nicht innerhalb dieses Vertrauenszirkels ist, das ist ja Regionalwelt AG, man kennt sich ja, ne? Also inwiefern könnte das auch angewendet werden für irgendeinen Betrieb, der in whatever Brandenburg oder in Rheinland-Pfalz oder so sitzt, sind die vergleichbar und wie hoch sind die Kosten für so einen Bericht? Also du hast vorhin, Christian, dazu erwähnt, so eine Bilanz zu machen ist jedes Mal was, da hat der Landwirt eigentlich groß keine Lust dazu. Die wenigsten Landwirte sind ja auch bilanzierungspflichtig, wenn die, also wirklich eine Bilanz aufzustellen, also ihr seid eine AG, das ist jetzt auch nicht der landwirtschaftliche Betrieb, da müsst ihr natürlich die Bilanz machen, wir als GmbH auch, aber ansonsten ist diese Pflicht ja eigentlich groß da. Aber wie viel sind sozusagen die Mehrkosten und sind die vergleichbar? Das würde mich interessieren, also diese Kriterien, die da aufgestellt wurden.
Die Mehrkosten für die Erstellung des Berichts, der Bilanz. Naja, das muss man unterscheiden. Wir haben noch keine Bilanz. Das ist erst ein Forschungsprojekt. Was wir haben die letzten 8 Jahre, ist ein sozialökologischer Bericht. Ähnlich wie Nachhaltigkeitsberichte. Und das sind 80 Indikatoren ungefähr. Was hast du Aufwand, Andreas? Ein Tag pro Jahr Aufwand und dann ist der Bericht. Gibt es eine Excel-Tabelle, vorbereitet von uns für jeden Betrieb und dann füllt er das aus und dann ist ein Tag Aufwand und dann ist der Bericht da. Das ist aber noch keine Bilanz. Das ist der nächste Schritt. Das ist keine Geldkalkulation. Also es gibt Geldwerte, ein paar drin, aber die Bilanz der Erstellung, die kommt erst. Und
der Hintergrund ist, dass es in die Finanzbuchhaltung einfließt.
Genau. Und die Erfahrung der letzten 10 Jahre mit Umgang mit dem sozialökologischen Bericht war eben, wenn wir die Synthese nicht schaffen zwischen Finanzbuchhaltung, Bilanz und Nachhaltigkeitsbericht, dann hat die Nachhaltigkeitsleistung kaum eine Wirkung. Weil die Bilanz, sozusagen die klassische Bilanz, hat ein unglaubliches Standing, da guckt jeder drauf, naja, und dann haben wir noch ein bisschen Nachhaltigkeit. Aber in dieser Relevanz, die es braucht, sozusagen die sozial-ökologische Leistung, kommt es nicht. Und das ist eben die Forderung, dass man da eine Synthese hinbekommt. Und das ist aber noch ein Entwicklungsweg. Da kann ich nicht sagen, was für ein Aufwand das ist im Moment. Früher oder später, oder aus meiner Sicht relativ schnell, soll es natürlich alles automatisiert werden, so wie die normale Finanzbuchhaltung und Bilanzierung auch. Das sind selbstverständlich dann 250 Erfassungsparameter für sozial-ökologische Werte in der Finanzbuchhaltung und das wird dann entsprechend gebucht und dann gibt es einen Bewertungs- und Bilanzierungsmechanismus, wie jetzt das ja die letzten Jahrzehnte automatisiert wurde. So stelle ich mir das vor und dann ist keine Frage mehr, was kostet es, sondern dann wird es automatisch gemacht, mehr oder weniger. Ist noch ein weiterer Schlüssel, sozusagen, wie man beikommen könnte, wie es auch schneller gehen könnte, das ist die Risikobilanzierung, also die Risikoanalyse für die Unternehmen. Da ist mein Gefühl, dass da die Wirtschaftsunternehmen am ehesten sozusagen aufmerksam werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da werden sie aufmerksam. Wenn man dann sagt, also du hast Risiken in der Bilanz, weil du bestimmte soziale und ökologische Parameter nicht betrachtest. Hast du Risiken in der Bilanz? Und bei Risiken werden Unternehmer immer auch hellhörig. Und das ist in der Tat so, dass wir eine ganze Reihe, also Klimawandel, man könnte jetzt spezifischer werden, eine ganze Reihe von Risiken haben, die Unternehmen betreffen und die so langsam sozusagen auch in die Bilanz rein müssen. Nur ein Beispiel aus der gärtnerischen und landwirtschaftlichen Praxis, was mich total wundert, dass nicht anders mit dem Problem umgegangen wird. Ich habe vorhin schon Saatgut angesprochen. Wir haben ja die Situation, dass man in der mitteleuropäischen Landwirtschaft oder vor allem in den Industrieländern fast ausschließlich nur noch Hybridsorten einsetzen. Die Betriebe. Wenn ein Betrieb, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, Gärtnerin oder Landwirtin sich mal wirklich sozusagen das Risiko klar machen würde, das betriebswirtschaftliche Risiko, was der Betrieb hat aufgrund dessen, dass Hybridsorten eingesetzt werden, nämlich ein versperrter Zugang zur genetischen Ressource. Du musst immer die Sorte kaufen, die die Unternehmen vorgeben. Das ist für einen Betrieb ein echtes Risiko, und zwar ein betriebswirtschaftliches Risiko. Kein volkswirtschaftliches in dem Fall, sondern ein betriebswirtschaftliches Risiko. Und da kann man wirklich darüber diskutieren, wenn ein Betrieb nur Hybridsorten einsetzt, ist es nicht, sage ich, ist es nicht gewährleistet, dass der Betrieb in 2 Jahren noch das Saatgut bekommt, was er haben will für seine Produktion. Also das ist ein typisches betriebswirtschaftliches Risiko, was die letzten 30 Jahre einfach nur übersehen wurde, weil Hybridsorten anscheinend mehr Ertrag geben oder besser sind oder wie auch immer. Aber es wurde keine Risikobetrachtung gemacht. Hybridsorten sind solche Pflanzensorten, wo der Gärtner und der Landwirt kein Saatgut mehr davon machen kann im nächsten Jahr. Also selbst reproduzieren, sondern die Sorte immer kaufen muss. Und die sind so die letzten 30 Jahre so überwiegend eingezogen. Als ich Gärtner gelernt habe, 1978 waren es noch überwiegend sogenannte samenfeste Sorten, offenblühende Sorten. In der seither sind es immer weniger geworden, und es sind bestimmt 98% der Gemüse, was man in Deutschland anbaut und dann auch kaufen kann, sind Hybridsorten. Das heißt, der Gärtner, die Gärtnerin, Landwirt, die müssen jedes Jahr das Saatgut bei der Firma kaufen, der die Sorte gehört. Und das, meine ich, ist ein betriebswirtschaftliches Risiko, was nicht zu unterschätzen ist. Und da wundert es mich, dass Kolleginnen und Kollegen nicht kritischer sind dem eigenen Risiko gegenüber. Habe ich aber keine Erklärung dafür. Die Vergleichbarkeit beziehungsweise auch die Frage, kann man den Indikatoren-Set oder den Bericht machen, das kann man überall machen, wird auch angewendet, also den kann man haben, ist eine Excel-Tabelle, muss man halt kaufen, weil wir Aufwand hatten, aber das ist kein Problem, das ist diese, wie soll ich sagen, sozialökologische Berichtserfassungsinstrument kann jeder benutzen. Ist ja auch keine Seltenheit mehr mittlerweile. Damals, als wir ihn gebaut haben, war er selten. In der Landwirtschaft sowieso. Aber mittlerweile gibt es dann richtige Reporting-Standards schon und Instrumente wie GRI und Deutsche Nachhaltigkeitskodex und so. Aber unsere kann man auch verwenden, ja.
Ich kann dir die Frage zu den samenfesten bzw. Hybridsorten jetzt auch nicht beantworten. Aber wenn man es jetzt einfach mal als ein, das war jetzt ein Beispiel aus dem, du nennst Risikobereich, der könnte aber beispielhaft stehen auch für andere Bereiche, bei denen der Produzent, der Landwirt, die Landwirtin immer in einer ähnlichen Situation ist, quasi abwägen zu müssen, kann ich mir diese oder jene ökologisch oder soziale, ich sag jetzt mal, Unternehmung beziehungsweise diesen Schritt, diesen Aufwand, kann ich mir den noch leisten? Und ähnlich ist es auch in so einer Risikoabschätzung, also wenn es sich momentan und natürlich vorübergehend, das ist nicht ganz langfristig nachhaltig gedacht, aber wenn es vorübergehend so funktioniert, dann ist es zwar nicht die Ideallösung, aber viele kommen dann eben doch auf den scheinbar einfachen, den vorgegebenen Weg. Und so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Sei es im sozialen was mit Ausbildungsplätzen, was mit fairen Löhnen, was mit Inklusion, Menschen mit Behinderung in den Betrieb mit aufnehmen etc. etc. Bedeutet. Das sind in der Regel Dinge, die ein Unternehmen in der Abwägung, kann ich mir das leisten, machen kann. Und das ist eigentlich die total verquere oder falsche Sicht, beziehungsweise leider stellt es sich halt so dar. Und an der sagen wir mal, die Frage anders beantworten könnte der Landwirt oder die Landwirtin, wenn eben die Rahmenbedingungen anders wären, dass es berücksichtigt würde, dass solche Leistungen eben honoriert und finanziell sich auch niederschlagen würden. Deswegen kommt man natürlich immer so ein bisschen, ja, wer macht jetzt den Schritt? Also so, wer, an wen geht die Verantwortung? Geht sie an den Konsumenten? Das hat man ja, der doch aufmerksam für diese Leistung sein und deswegen selbstverständlich mehr zahlen sollte, wenn er das doch sieht, welchen Aufwand der Landwirt hat bei der Nahrungsherstellung, oder geht es an den Produzenten, der doch verantwortlich umgehen sollte? Und ich denke, idealerweise würde etwas passieren, was ich so sehe, man macht sich gemeinsam auf den Weg und idealerweise vor allem unterstützt über die Politik, die das flankiert, ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem diese Fragen aber noch viel stärker in den Vordergrund kommen müssen und bei dem alle ihren Anteil dazu geben.
Also, ja, also der Punkt ist ja schon, dass ich heute quasi ganz harte wirtschaftliche Kriterien habe, die berücksichtigt werden. Und die Kriterien, die ihr jetzt benannt habt, also im sozialen Bereich kann es für mich noch ein bisschen deutlicher machen, welches Engagement habe ich im Bereich der Ausbildung, ja? Was ist mit Inklusion? Was tue ich für meine Leute? Biete ich jeden Tag ein Mittagessen an, ja, also diese ganzen Faktoren, die sind ja nicht hart wirtschaftlich darstellbar, aber sie haben unheimlich viel mit dem Wert des Unternehmens zu tun. Und was man schaffen müsste, wäre, das hast du gesagt, dieser Link zwischen so diesem Controlling, diesem Öko-Controlling und der Finanzbuchhaltung, weil heute halt sehr strenge Kriterien an die Finanzbuchhaltung gelegt werden. Wenn ich da irgendwie komme mit, ich bewerte jetzt mal, dass es bei mir einmal die Woche ein Mittagessen gibt, was für meine Mitarbeiter ganz toll ist, so eine hohe Verbindung zu meinem Unternehmen schafft und eine niedrige Fluktuation, dann brauchst du damit nicht kommen, ja. Oder das, was du gesagt hast, welchen Aufwand habe ich eigentlich, den Wert meines Bodens gut zu erhalten, ja. Da geht es ja dann schon eher in ein hartes Kriterium, ein ökologisches Kriterium, kann in der Form nicht berücksichtigt werden. Das heißt, diese eine Frage ist erstmal, wie stellt man eine Finanzbuchhaltung so auf, dass sowas gemacht werden kann? In the long run könnte man sich natürlich vorstellen, dass sowas gemacht werden muss, ja, dass diese Faktoren einfach mit berücksichtigt werden. Und interessant wird es natürlich auch dann, das ist schon richtig, dass natürlich manche als kleiner Personengesellschaft nur da noch nicht den großen Investor oder auch einen kleinen Investor ins Spiel bringt. Aber was ist denn mit einem Unternehmen, das sagt, ich möchte jemanden dazu holen? Ja, ich brauche Kapital von außen, ich brauche Fremdkapital, welche Möglichkeiten hat der, mein Unternehmen zu bewerten? Ja, was nach den einfachen wirtschaftlichen Kriterien vielleicht gar nicht so gut dasteht, aber eine hohe langfristige Orientierung hat und deswegen auch eine Zukunft hat. Und das ist ja alles das, was ihr mit dem richtig Rechnen versucht habt herauszuarbeiten. Kann ich Unternehmen vergleichen? Kann ich andere Faktoren mit berücksichtigen? Und kann ich es auch für potenzielle Fremdkapitalgeber, Investoren, wie auch immer, interessant machen, die sich vielleicht zwischen A und B entscheiden müssen? Da ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist tatsächlich wichtig. Das heißt ja noch nicht, dass das Unternehmen subventioniert wird. Es geht nicht darum, dass Geld fließt, ja, sondern es geht darum, dass andere Wertmaßstäbe zur Bewertung eines Unternehmens berücksichtigt werden. Und es sind eben ökologische und soziale mit dem Ziel, tatsächlich das nachhaltige Wirtschaften zu fördern und dem Konventionellen am Ende auch den Preis zu geben, den es eben hat. Und das ist das Ziel, was dahinter steht. Welche Anreize können wir schaffen, nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich zu fördern?
Vielleicht so ein bisschen eine Verständnisfrage. Wenn es nicht über Subventionen anknüpft, wo soll es denn dann wirklich nachher am Ende der Bilanzierung anknüpfen? Also, dass es in die Bilanzierung mit eingearbeitet wird, ob jetzt, also egal welche der zwei Typen, die wir am Anfang besprochen haben, aber wie kommt es dann nachher zum Konsumenten? Soll es dann eher über Steuern laufen oder Einsparungen oder gibt es da schon Konzepte? Naja, was dann quasi nachher den Unterschied macht, dass dann eben konventionelles oder Betriebe, die einen unglaublich hohen Sozialfaktor haben, nachher weniger von den Kosten tragen müssen quasi.
Also korrigier mich, wenn ich falsch liege, Christian, aber meines Wissens ist der Ansatz nicht dazu geeignet, zu sagen, aus Verbrauchersicht wird der Wein vom Andreas Dilger erstmal günstiger, weil der Wein vom Andreas Dilger kostet, was er kostet, weil das sind die Produktionskosten. Ich kann es besser einsehen, ein Fremdkapitalgeber kann sich besser entscheiden, ist das Unternehmen zukunftsfähig oder der um die Ecke, ja, der konventionell arbeitet. Die Frage von, welche Möglichkeiten haben wir politisch, solche Umstellungsmechanismen zu subventionieren, spielt sich an einer anderen Stelle ab. Also es gab ja mal ein Konversionsprogramm, wann ist das eingestellt worden? Ich glaube mit Seehofer als Landwirtschaftsminister, da hätte jemand, der einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb übernimmt, und ich meine, so ungefähr 2 Jahre Ertragsausfälle hat, weil der Boden sich erst regenerieren muss und der Stall umgebaut werden muss, dass das irgendwelchen Bioland-Demeter oder sonstigen Kriterien entspricht, dass man den über die 2 Jahre subventioniert, damit er über die Wupper kommt. Das war so ein Konversionsprogramm, das hat meines Wissens der Seehofer dann eingestellt, weil der da gar kein Interesse dran hatte. Also was ich damit sagen will, ist, der Punkt, dass es beim Verbraucher ankommt, spielt an einer anderen Stelle. Ja? Die am Ende vom Tag ist natürlich aus unserer, also aus grüner Sicht, die müssen muss im Prinzip nicht eher subventioniert werden, sondern der Konventionelle, der das zulasten der Natur macht, der muss zahlen, weil der Umweltverbrauch einfach mehr einkalkuliert werden muss. Das ist aber ein anderer Punkt. Aber hier ist nur die Frage der Vergleichbarkeit, also nur in Anführungsstrichen, ja. Die Frage des, zahlt der auf Kosten der Umwelt produziert und kann das an den Verbraucher weitergeben, oder also da spielen Agrarsubventionen und Ähnliches eine Rolle, ist jetzt aber hier nicht der entscheidende Punkt. Ja? Okay. Und ich habe es richtig gesagt.
Vielleicht, ich würde da gerne noch ergänzen, mir fällt auf, dass im Gespräch mit Kunden genau dieser Punkt hohe Aufmerksamkeit bekommt. Also wie geht es dann? Das heißt, wie wird es umgesetzt? Wie spiegelt sich das im Preis wieder? Beziehungsweise wie kann dann so eine im größeren Stil so eine Umwandlung passieren? Oder was sind Anreize für bisher konventionell arbeitende Betriebe? Und da sehe ich schon, also dass wir haben leider eine Stagnation seit, sowohl im Weinbau, wo ich jetzt etwas mehr mitbekomme, als auch in der übrigen Landwirtschaft. Wir haben eine Stagnation im ökologischen Landbau. Der nimmt nicht rapide zu, was man ja meinen könnte, ja, sondern es ist seit 20, 30 Jahren eigentlich relativ konstant. Die Nachfrage nach Bioprodukten steigt. Auch da hat man manchmal den Anschein, als gäbe es nur noch Bio, das täuscht, beziehungsweise der Wunsch, das zu danach und dann wirklich das Kaufverhalten unterscheidet sich auch. Das sind auch Dinge, die wir bei der Freiburger Untersuchung zu dem Kauf von Lebensmitteln, das war allerdings zum regional, aber auch da gibt es so einen Unterschied. Ah ja, alle finden regional toll, aber gekauft werden tatsächlich in vielen Bereichen nur 10% mit ein paar Ausnahmen. Sehr erstaunlich, weil es sich um viele Produkte handelt, die hier auch wachsen. Jetzt aber nochmal zurück zu dem, wie kann denn diese Veränderung passieren? Denn ich sage jetzt mal, ein weiter so oder weiter diese Stagnation von nur 10% ökologischer Landwirtschaft macht keinen Sinn, können wir uns auf Dauer nicht leisten, ist ein Unding. Ja? Also die Ressourcen haben wir nicht. Die Zeit, nochmal so viele Jahre verstreichen zu lassen, haben wir angesichts wirklich globaler Veränderungen, Klimawandel etc., haben wir nicht. Und andere Regionen sind schon deutlich stärker geschädigt als wir. Wir haben ja noch eine glimpfliche Situation angesichts der globalen Katastrophe. Und dann finde ich schon wichtig, jetzt wirklich alles reinzuwerfen, um zu schauen, wie kriegen wir es denn hin? Ja, wenn ich jetzt eine ganz kleine praktische Situation bei mir am Weinberg, kommt ein älterer Winzer, der seit 40 Jahren mit also konventionell arbeitet und seit vielen Jahrzehnten abspritzt, das heißt Herbizid einsetzt unter den Stöcken. Und jetzt halt, seit ich da arbeite, mitbekommen hat, dass man das auch anders machen kann, der sich dann mal dafür interessiert. Ja? Aber der Schritt jetzt für viele Betriebe entweder Bio zu machen oder eben diese, ich sage jetzt mal, Risiken, Aufwand, Kontrolle, was wir vorher alles hatten, was wir quasi tragen, das ist eine Hürde und das ist nicht jedem, ich sage jetzt mal, der so überzeugt ist, fällt es, denen fällt es einfach schwer, ja. Also wir bräuchten ganz viele Möglichkeiten, die da unter die Arme greifen, ja. Also weil eine Bereitschaft zu nutzen für einzelne Schritte auch, also Herbizidverzicht bringt so und so, sage ich jetzt mal, ja, Biodiversität aufbauen über Gründüngungseinsaaten bringt so und so. Den Einsatz von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, da ich 90% Pflanzenschutz einsparen kann, bringt so und so viel und so weiter. Also, dass das ein bisschen handhabbarer wird und das natürlich für alle, das war jetzt aus meinem Bereich, aber das lässt sich eins zu eins übertragen an andere landwirtschaftliche Bereiche auch. Einfach, dass da Bewegung reinkommt, Möglichkeiten von Unterstützung für Schritte unternehmen.
Da habe ich eine Frage zu, die in die Richtung geht, wie kriegt man das eigentlich ausgebreitet und auch andere Landwirte, Winzer dazu und auch diesen Ansatz zu nutzen, wie läuft eigentlich die Ausbildung in der Richtung? Also ich habe mich nur gefragt, oder eine Anekdote, das hat sich mir so eingebrannt, mein Arbeitgeber, früherer Arbeitgeber, hat mich mal geschickt zu einem Managementseminar nach St. Gallen, selbsternannte Kaderschmiede für Wirtschaftswissenschaften, und die waren alle methodisch präsentativ super, die Jungs. Und der Kernglaubenssatz des Professors war für Finanz- und Rechnungswesen: buy low, sell high, cash early, pay late. So, das hat mich also so fasziniert. Das ist das Glaubensmantra. So, und ich denke, das wird in vielen Fakultäten und Weiterbildungseinrichtungen sein. Wie ist das in der Landwirtschaft und wie kriegt man das da verändert? Also welche Rolle spielt auch die Bildung und die Ausbildung?
Also da habe ich keine eigene Erfahrung, da ich Quereinsteiger und Autodidakt bin, also nie in der Situation war, eine Ausbildung zum Winzer zu genießen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat im Nebenerwerb jetzt eine Ausbildung zur Winzerin gemacht, oder erst Nebenerwerbswinzerin, konnte jetzt noch aufsatteln, und die berichtete, dass die Berücksichtigung von ökologischen Wirtschaften ungefähr so aussieht, dass man halt einmal im Halbjahr auch einen Tag sich damit beschäftigt. Das wäre wohl so repräsentativ.
Das war so. Mehr weiß ich dazu nicht. Naja, immerhin werde ich auch eingeladen zum Unterrichten an verschiedene Schulen und Fachhochschulen, und das merken sich die Schüler und Studenten und Lehrlinge, dieser Tag mit mir, das kann ich garantieren, das merken sie sich mehr wie jede normale andere betriebswirtschaftliche Kalkulation. Gerade neulich wieder, bin laufend unterwegs dazu. Also so viel zu Unterricht. In der Tat ist das, was wir besprechen hier, dieses Thema, ist kein Thema im Unterricht, weder bei Lehrlingen noch bei Studenten schon eher, aber da sozusagen mehr aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Aber es ändert sich. Und da muss man halt, an dieser Veränderung muss man halt mitwirken. Da muss man halt Unterricht machen. Und da muss man halt die Schüler und die Studenten, die Studierenden eben sozusagen von diesen Dingen erzählen und so. Und auch übrigens in St. Gallen, da tut sich auch wieder was. Aber dafür muss man halt arbeiten.
Wir hatten es jetzt vorhin, dass nicht unbedingt das Ziel ist, irgendwie die Betriebe irgendwie zu bestrafen, die jetzt irgendwie auf Kosten der Umwelt produzieren, aber irgendwie muss es ja doch kalkuliert werden. Ein konkretes Beispiel, das jetzt auch im letzten Jahr sehr viel für Aufregung gesorgt hat, war die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland aufgrund der erhöhten Nitratwerte im Grundwasser. Da steht ja Baden-Württemberg noch relativ gut da, also in den letzten 10 Jahren sind die Nitratwerte sogar zurückgegangen hier im Land. Aber im Norden der Republik ist es ja eher schwach. Ne? Ich meine, jetzt können Sie natürlich einfach sagen, wir sind in der Opposition, ist nicht unser Bier, aber es gibt auch Forderungen vom BUND, dass die Baden-Württemberg aktiv wird, über eine Bundesratinitiative dort Druck zu machen. Vielleicht können Sie da beschreiben, wie die Diskussionen dort laufen. Also da gibt es ja konkrete Forderungen. Es muss eine Stickstoffbilanz geben, wie viel wird in den Betrieb eingekauft auch und wie viel wird auch dann überdüngt oder nicht. Und das wäre ein konkreter Vorschlag, wo dieses Problem der Umweltbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe auch eine Relevanz hat, weil die EU-Kommission halt auch wirklich Druck macht.
Der Opasmus. Nee, ernsthaft, weil wir, so haben wir das nicht diskutiert. Also das ist nicht so, dass die Bundestagsfraktion sich jetzt in irgendeiner Form mit diesen EU-Klagen und Verfahren da auseinandergesetzt hat und die Frage, ob die Bundesländer über den Bundesrat da zuständig werden können. Deswegen weiß ich es schlicht nicht. Also ich könnte jetzt über keinen Prozess erzählen, weil ich in keinem Prozess beteiligt bin, der diesen Aspekt aufgreift. Vielleicht im Landwirtschaftsausschuss und bei unseren Agrarleuten, aber nicht so, dass es bei uns angekommen ist.
Herr Dilger, Sie sagten vorhin, die Nachfrage nach Bioprodukten steigt, aber nicht unbedingt die Anbauflächen beziehungsweise die Landwirte, die auf Bio umsteigen. Viele Bioprodukte werden ja dann aus Entwicklungsländern eingeführt, um die Nachfrage in Deutschland zu befriedigen. Bitte? Zum Beispiel die Bio-Ananas, genau. Nun wächst die Nutten nicht unbedingt hier sehr gut in unseren Breiten, aber das ist nochmal eine andere Frage. Die Frage ist aber wirklich, wenn die Nachfrage nach Bioprodukten steigt, warum satteln nicht mehr Landwirte auf ökologischen Landbau um? Sie sagten selber vorhin, Sie wissen das nicht genau, aber vielleicht können wir mal die Frage ein bisschen in die Runde geben. Warum reagieren nicht mehr deutsche Landwirte auf die erhöhte Nachfrage nach Bioprodukten? Danke.
Also ja, ich teile das mit dem Rätsel, weil wir tatsächlich fast manchmal vor leeren Regalen stehen, ja. Und man das wirklich das Gefühl hat, da müsste das Angebot könnte sich ausweiten, weil die Leute würden es nachfragen. Sie würden auch den Preis dafür zahlen. Ob das an irgendwelchen Faktoren liegt, dass es nicht produziert werden kann. Also manchmal können Sachen auch einfach nicht produziert werden oder die Tiere waren nicht da zu schlachten oder es dauert noch seine Zeit. Das ist ja nur alles in Ordnung. Uns beschäftigt es schon auch die Frage, warum eigentlich, ist es risikobehafteter, ist es mit größeren Unsicherheiten verbunden, ökologisch zu produzieren, dass man so sagt, na, ich weiß aber gar nicht, ob das hält, dieses Jahr vielleicht, aber nächstes Jahr ist die Nachfrage noch. Aber eigentlich ist es in der Bundesrepublik so, dass die Nachfrage nach Bioprodukten permanent höher ist als das Angebot und trotzdem irgendwie, unsere Vermutung war, ist, dass tatsächlich dieses Umstellungsprogramm in der Form eingestellt wurde. Also man muss es unterstützen, wenn einer umstellt oder wenn einer einen konventionellen Betrieb übernimmt. Und das Programm gibt es in der Form ja nicht mehr. Und dass das vielleicht der abschreckende Faktor war, die Renate Künast hatte das damals eingeführt mit diesen 2 Jahren für die Umstellung. Wenn das der Hebel ist, würde ich es sofort wieder machen.
Ja. Das ist sicher eine Möglichkeit. Ich würde vorschlagen, in dem Bereich quasi alle, also kreativ zu sein, viele, viele Wege zu finden, die das erleichtern, die das unterstützen. Es sind schon die Dinge, was bedeutet es, ökologisch zu arbeiten? Es bedeutet in vielen Bereichen mehr Aufwand. Es bedeutet, ich muss dokumentieren, ich muss darlegen, ich muss häufig noch mehr zahlen für Verbände etc. Also es ist mehr Aufwand, es ist ein größeres Risiko und das sind alles Dinge, die nicht helfen bei der Motivation umzusteigen. Im Weinbau ganz konkret haben wir sogar einen Rückgang die letzten 2 Jahre hier in Baden. Da haben wir eine besondere Situation. Wir arbeiten seit vielen Jahrzehnten ja mit Rebsorten, die sehr anfällig für Pilzkrankheiten sind. Das sind einfach alle, die bei uns üblich sind, ob das Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Müller-Thurgau etc. Alle, die hier üblich sind, sind sehr anfällig für Pilzkrankheiten. Und wir hatten dann vor 3 Jahren ein Verbot von einem Produkt, das sehr erfolgreich war im Einsatz als Pflanzenschutzmittel im ökologischen Landbau und unproblematisch. Es wurde aber umdeklariert und steht seit 3 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Und das ist eine EU-Geschichte, überwiegend entschieden über Länder in der EU, die diese Problematik gar nicht haben. Und Öko-Landwirte hatten dann 2016 so große Probleme mit den herkömmlichen Sorten ökologisch zu wirtschaften, dass viele entweder Ernteausfälle hatten oder auf andere Mittel zurückgegriffen haben und damit ihre Bio-Zertifizierung verloren haben, beziehungsweise sich dann dafür entschieden haben, wieder auszusteigen. Das sind natürlich auch alles Dinge, die jetzt gar nicht motivieren, ja. Und die Chance oder Lösung, eben mit den robusten Sorten zu arbeiten, ist auch noch eine totale Randerscheinung, setzt sich auch nicht durch, wird auch nicht gefördert. Es ist einmal gefallen, dass das doch unterstützenswert sei hier vom Umweltminister, aber sonst tut sich da auch wenig. Ne?
Schlussstatement?
Ja, von mir aus, aber es ist ein bisschen krass. Also für mich, für mein Empfinden wird auch hier und im Allgemeinen werden die Kolleginnen und Kollegen, die konventionell wirtschaften und die anscheinend auf günstige politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen warten, werden zu sehr an Schutz genommen. Also ich frage mich sozusagen, wie man überhaupt konventionell wirtschaften kann, das errechnen, klar, aber wie man sozusagen so umgehen kann, auch mit den Ressourcen und mit der Natur. Und jetzt, ob es jetzt 400 Euro mehr gibt im Jahr oder so, weil ich Umsteller bin und wenn es wegfällt, stelle ich wieder zurück auf konventionell um. Das ist nicht meine Vorgehensweise und ich würde die Kolleginnen und Kollegen mehr unter Druck setzen. Sie sollen doch mal irgendwie verantwortlich arbeiten. Also, Entschuldigung. Ja, auf die Politik zu warten zum Umstellen, wo kommen wir denn dahin? Das eigene Verantwortungsgefühl und wie will ich arbeiten, wie kann ich es auch verantworten zu arbeiten, das ist das Entscheidende. Da wird auch viel mehr draufgehen auf diesen Punkt bei den Kolleginnen und Kollegen und dann, um nochmal zurückzukommen, zu richtig rechnen, dann wäre es auch konsequent, dass sie dafür bezahlen, dass sie das Grundwasser eben verschmutzen mit Pestiziden. Frankreich hat pro Kopf 2000 Euro pro Jahr Kosten für die Reinigung des Wassers von Schäden aus dem Grundwasser. Um nur die Kurve zu bekommen, so richtig rechnen, das muss einfach bezahlt werden von denen, die es verursachen. Fertig.
Okay, das ist, ich lasse das jetzt mal so stehen als Appell. Oder wir könnten da unter Umständen noch eine eigene Veranstaltung mitfüllen, dass auch der Appell an die Kollegen geht, Appell an die Verbraucher, an die Kunden und auch der Appell an die Politik. Mit Blick auf die Uhr und in den schönen Sommerabend, der wieder da ist, würde ich das damit jetzt schließen und bedanke mich recht herzlich an alle, die gekommen sind, trotz des verlockenden Wetters und anderen Aktivitäten, die auch spannend sind, und auch an den Mitdiskutanten vor allen Dingen und Peter Volz. Und es gibt noch viele Veranstaltungen in der Agrikulturwoche und dann auch im Agrikulturfestival. Lege ich jedem ans Herz und vielleicht sehen wir uns wieder. Und dann wünsche ich jetzt viel Vergnügen in der Straußwirtschaft, im Biergarten oder sonst wo. Ja. Oder hier vor Ort, na klar. Danke.